Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe zu Hause meine Tochter Lucy als eine Helferin neuerdings bei meinen Predigten. Meistens mache ich meine Predigten so auf dem Sofa, auf der Couch irgendwo. Und Lucy sieht mich dann, wie ich eingedeckt mit Büchern mir ganz viele Mühe gebe. Und dann hat sie mich letzte Woche gefragt, Papa, worüber redest du denn eigentlich? Und dann habe ich ihr gesagt, ach, es geht um die Gegenwart Gottes. Und dann hat sie gesagt, na, was sagst du denn da so? Und dann habe ich gesagt, naja, das ist nicht ganz so einfach. Und dann sagt sie, doch, das ist ganz einfach. Gegenwart Gottes ist einfach, man spürt was, was man so nirgendwo anders spürt, man nirgendwo anders erlebt, und es ist einfach das Beste, was man erleben kann. Und das ist die Predigt, ja, so erwähnen kannst du. Ich bin im September 1998 in die USA zum Theologiestudium gezogen, und das war von mir aus nicht wirklich so geplant, sondern anderthalb Jahre vorher hatte ich ganz andere Pläne. Ich hatte gerade Medizin studiert, wollte eigentlich Arzt werden, und da war überhaupt nichts Konkretes irgendwie so, dass es in eine andere Richtung gehen würde. Nur so nach und nach habe ich immer wieder in meiner eigenen Zeit mit Gott, also auch an prophetischen Worten von anderen Leuten gehört, dass Gott mich auf eine Bibelschule schicken wird. Und ich habe mir dann, muss jetzt ungefähr so um diese Jahreszeit gewesen sein, in die Sächsische Schweiz verzogen, nach Rathen. Es war auch so ungefähr so ein Wetter, wie heute angekündigt ist, also um die 0 Grad, und es gab dann so Schneeregen. Und ich weiß noch, ich habe in meinem Zelt gesessen und gebibbert und habe zu Gott gesagt, okay, Gott, sprich zu mir, ja, so dein Diener hört, du kannst zu mir alles sagen, was du möchtest. Und Gott hat nicht so viele Sachen gesagt, aber eine Sache, die mir irgendwie so ins Herz gefallen ist und die ich mir damals aufgeschrieben habe, war, dass Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat, ich werde dir nicht das Zweitbeste geben, sondern ich werde dir das Allerbeste geben. Und jetzt ist das so 27 Jahre her, und auf den Rückblick, 27 Jahre zurück, frage ich mich, was hat Gott eigentlich damit gemeint, als er gesagt hat, ich werde dir nicht das Zweitbeste geben, sondern ich werde das Allerbeste geben. Und ich glaube nicht, dass Gott damit gesagt hat, dass ich auf die beste Schule des Universums gegangen bin und dass sozusagen ich die Creme de la Creme der theologischen Ausbildung hatte und alle anderen Schulen irgendwie eine Etage drunter sind, sondern es gibt Gott sei Dank viele tolle theologische Universitäten und Bibelschulen weltweit. Sondern wenn ich jemanden frage, was war denn in Kansas City? Ja, also jemand, der mit mir da war, also Kansas City ist damals gekennzeichnet gewesen, da wo ich studiert habe, durch unwahrscheinlich viele Leute, die von überall in der Welt nach Kansas City gekommen sind. Und wenn ich, egal wen ich fragen würde, der zu der Zeit da war und gesagt hätte, was ist denn eigentlich das Markenzeichen gewesen von dem, was wir da erlebt haben, bin ich mir sicher, dass jeder sagen würde, es war eine sagenhafte und erstaunliche Gegenwart Gottes da. Und es war unerklärlich, es war wie eine Art Erweckung, aber eine Erweckung nicht im Sinne, dass ganz viele Leute zum Glauben gekommen sind, auch nicht eine Erweckung, dass ganz viele Wunder geschehen sind, sondern es war eine Erweckung der Nähe Gottes. Es war so eigenartig, man hat ständig und überall so eine Liebenswürdigkeit, die Liebenswürdigkeit von Gott so konstant gespürt. Es war so real und so erlebbar die ganze Zeit. Alles andere, was ich euch beschreiben kann, sind sozusagen nur so Effekte gewesen, wie man darauf reagiert hat. Also wenn dann eine Predigt war, keiner von uns ist da einfach nur nach Hause gegangen und hat dann auch den Fernseher angemacht oder hat irgendwie gegessen, sondern man ist nach Hause gegangen, man hatte Hunger, man hat gegessen, und danach wollte man einfach nur nochmal einen Spaziergang machen, um einfach nochmal sich das auf sich wirken zu lassen. Wie angenehm Gott man wieder entdeckt und gespürt und gemerkt hat. Und wir hatten mindestens einmal im Monat, oder ich glaube ungefähr so einmal im Monat, gab es eine Konferenz, und dann kam es immer so, die Leute kamen als Gäste von überall her, und die Musiker haben dann natürlich so ähnlich wie das bei uns ist, vor dem Gottesdienst geprobt, Und die Leute saßen überall so im Auditorium, saßen hinten auf den Rängen. Und wenn du da vorbeigegangen bist, während der Probe der Musiker, hast du gesehen, dass überall schon bei den Leuten so die Tränen runtergelaufen sind. Ja? Weil man in der Probe schon so angerührt war von Gott. So, ich weiß, das ist der Traum eines jeden Musikers, auch in der Jesusgemeinde. Ja, so. schick, kennst du die nach Dresden. Und das Erstaunliche war, es hat an nichts gelegen, also an nichts, wo man das festmachen könnte. Ja? Also es war ja nicht, dass irgendwie so ein tolles Feuerwerkprogramm war, oder vor allen Dingen, wo der Ort war, so ein kleiner Vorort von Kansas City, der hieß Grandview. Und wenn du Grandview bei Google eingibst, habe ich euch so ein Bild mitgebracht. Das beste Bild von Grandview, was man zeigen kann, ist der Highway. Ja? Also ist die Autobahn und dahinter ist einfach nichts, ja? Lange Prärielandschaft und viel Gras. Und es gab in Grandview nichts, wo man sagen könnte, hier ist es toll, hier ist es schön, vielleicht war es die tolle Natur, vielleicht waren es die Berge oder irgendwas, da ist nichts. Aber keiner wollte weg von Grandview, sondern ich weiß noch, wir als Studenten, wir haben dann das erste Mal so Semesterferien irgendwann so im November gehabt oder so, und irgendjemand kam auf die glorreiche Idee und sagte so, lass uns nach Florida fahren, ja, und die meisten von uns, ich glaube, die zwei sind alleine gefahren, weil alle haben gesagt, ich bin doch nicht blöd, fahre nicht nach Florida, wozu brauche ich denn Strand und Meer, ja, jeder wollte da bleiben, keiner wollte etwas verpassen, sondern die Gegenwart Gottes war wirklich das Beste und das Schönste, was man erleben konnte. Und da wollte man, gab gar keinen Grund, warum man irgendwo anders hingehen sollte. Wenn wir füreinander prophezeit haben, man hat das richtig gemerkt, wie greifbar die Hoffnung war. Und das ist heute noch so, dass wenn ich so alte Studienkollegen, ich habe erst im November, also vor 2 Monaten, einen alten Studienkollegen Kevin in Rumänien wieder getroffen. Er ist da Missionar. Ich habe euch noch mal so ein Bild mitgebracht, um auch zu zeigen, dass Kevin echt ist. Ja. Und wir haben uns gegenseitig in die Augen geguckt und haben gesagt, ich habe zu ihm gesagt, Kevin, was war eigentlich in Kansas City los? Ja. Und dann hast du schon so gemerkt, so, dann ist das so ein betretenes Schweigen, ja, so die Augen werden so ein bisschen gläsern, ja. Und Kevin sagt so, ich weiß einfach nicht, was es war, ja, aber es war erstaunlich. Wir haben im Unterricht gesessen und du bist rausgegangen und du hast einfach nur dieses Gefühl gehabt, Jesus, ich will dich lieben, ich will dich lieben, du bist der Beste, du bist der Größte, du bist alles in meinem Leben. Und ich habe gesagt, Kevin, was war das so oder was ist das? Und er sagt so, es gibt keine Erklärung dafür, ja. Und genauso gibt es auch keine Erklärung, wie in gewisser Weise die Erweckung auch wieder zu Ende war. Wir haben ja damals gedacht, wir haben, also alle Leute, die da waren, wir haben gedacht, wir haben den Sechser im Lotto gezogen. Weil wir haben gedacht, das ist es, das werden wir, aber ganz, ganz ehrlich, ganz ernst, ja, da haben wir noch nicht mal gedacht, dass es irgendwie anders sein könnte. Wir werden das, den Rest unseres Lebens so erleben. Und wir wissen, worum es geht, und das wird so angenehm werden. Und wir werden das, was wir hier erleben, mit dahin nehmen, wo wir herkommen und wo immer Gott uns in die Welt schickt. Und wir haben uns so gefreut. Und ungefähr so nach, also 98 bin ich gekommen, so um die 2000er rum. Es gab keinen dramatischen Knall, aber so nach und nach wurde es einfach weniger. Und nach hat man plötzlich gemerkt, man vermisst irgendwas. Man sagt so, wo ist denn das eigentlich hin? Also heute war irgendwie so der Gottesdienst oder so, es war das erste Mal so seit 2 Jahren. Langweilig, ja. Und das kannten wir ja nie. Und ging nicht so von heute auf morgen, bumm, aber es war einfach nur so ganz langsam wurde das Leben wieder normal. Man hatte auch nichts, es gab nichts, wo wir gesagt haben, wir haben alles versucht, ja, also haben gesagt, vielleicht liegt es am Gebet, wir beten mehr, ja, so, vielleicht liegt es an den Predigten, ja, wir predigen in sie, aber es war nichts, was man machen konnte, was das irgendwie, wo man Gott wieder gezwungen hätte, zurückzukommen. Und obwohl es vorbei war, und erstmal noch eine kleine Geschichte, und das ist so, ich war vor 2 Jahren, glaube ich, im Oktober, September oder Oktober, war ich mit Nadja in Kansas City wieder. Und wir haben alte Freunde besucht. Und unter anderem habe ich Nadja diesen so einen kleinen Trail in so einem kleinen Wäldchen gezeigt. Wenn du den lang gehst, ist ungefähr eine Stunde so. Und das war so ein fast täglicher Gebetsspaziergang, wo ich entweder früh oder abends, je nachdem, wie ich Zeit hatte, immer nur so eine Runde gegangen bin. Und ich wollte das Nadja einfach zeigen, wo so, keine Ahnung, wo ich gelebt habe. Und wir kommen an diesem Trail an, ja. Und ich habe einfach nur geheult wie ein Schlosshund. Aufgrund so, dass diese Erinnerungen wiedergekommen sind, wie schön das einfach war.
in der Gegenwart Gottes da so lang zu laufen. So, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie Adam im Garten, ja, so, der mit Gott einfach so diese unschuldige Gemeinschaft hatte und Gott so nah war. Und obwohl es weg ist, hatte das Ganze einen langfristigen Effekt. In meinen eigenen sozusagen Studienkollegen, was passiert ist, in gewisser Weise hat sich, obwohl wir es nicht wieder reproduzieren können, es hat sich so ein inneres Reservoir angelegt von einem Bewusstsein von der Liebenswürdigkeit Gottes. Sodass, wenn ich heute Dinge lese, und zum Beispiel, ist völlig egal, was ich jetzt sozusagen an, was ich lese, worüber Gott ist, das nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich lese etwas über die Allwissenheit Gottes, das ist für mich nicht nur ein theologisches Konzept, sondern das, was ich erlebt habe, bringt die Erkenntnis dessen, wer Gott ist, und macht sie immer noch heute lebendig. Und wenn wir über die Allwissenheit Gottes reden, dann, oh, da bin ich so und sage so, ich liebe das, dass du alles weißt. Ja, so, es hat irgendwie so einen, es hat so einen Nachhall. Und was anderes zum Beispiel, wenn wir über Souveränität reden, über die souveräne Macht Gottes, über seine Vorsehung, dann sind das bei mir nicht theologische Konzepte, sondern es ist etwas aufgrund der Erfahrung, die ich so damals haben durfte, ist, da schwingt jedes Mal was mit. Und ich sage jedes Mal irgendwo so, und das ist es, was ich liebe an dir, Gott. Ja. So. Da sind wir. Und dann kam Wayne mit der grandiosen Idee im alten Jahr, dass ich doch über das Buch Josua und über Josua 3 predigen sollte. Und das war tatsächlich genau das, was so ein bisschen in meinem Herzen gewachsen ist. Also Wayne hatte da wie so eine Art prophetischen Eindruck. Und jetzt wäre sozusagen der Moment gut gewesen, wo ich mich an Wayne rächen kann für seinen Kommentar, den er in der Weihnachtspredigt gegeben hat, dass auch ein Theologe mal eine gute Idee hat. Ja. Aber ich verkneife mir das, weil das könnte ausarten, weil nächste Woche ist dann wieder Wayne dran und dann, wir lassen das und wir gehen gleich zu Josua 3. Was bei Josua passiert, ist Folgendes. Gott hat sein Volk aus Ägypten herausgeführt. Der ursprüngliche Plan war gleich ins verheißene Land, aufgrund von einer langen Geschichte, dass das Volk Gottes Gott gar nicht geglaubt hat, dass Gott es schafft, sie ins verheißene Land zu führen, hat Gott gesagt, dann eben nicht. Also plump ausgedrückt, und er hat sie wegen der Rebellion seines Volkes, von dem er Zeichen und Wunder getan hat, was er als sein eigenes Eigentum erlöst hat, 40 Jahre in der Wüste gelassen. Die 40 Jahre sind rum und jetzt kommt der große Moment, wo der Nachfolger von Mose ist tot, Josua, den Auftrag bekommt, nimm das Volk, jetzt geht's ins verheißene Land. Und man hätte das Buch Josua abkürzen können, man hätte beim Buch Josua einfach sagen können, so geht die Geschichte, jetzt steht Josua da und Gott sagt, jetzt bin ich mit dir, nimm deine Leute, geh ins verheißene Land, kämpfe und nimm es ein, Halleluja, Amen, und dann hätte noch ein Kapitel vielleicht, dann haben die alle einen Punkt aus, alle fertig, und dann wäre das Buch Josua ziemlich kurz gewesen. Aber das Buch Josua wird ausgedehnt, und das wird als allererstes ausgedehnt durch eine lange Geschichte über die Bundeslade, die als allererstes ins verheißene Land einzieht, und die Geschichte wollen wir uns zusammen anhören und zusammen lesen. Josua Kapitel 3. Da machte sich Josua des Morgens früh auf, und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Söhne Israel, dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager, und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, euren Gottes, seht, wenn die Priester, die Leviten, sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sagte zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich beginnen, dich in deinen Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, Genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Du aber befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, wenn ihr an das Ufer des Jordans kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sagte zu den Söhnen Israels, tretet heran und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sagte weiter, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass ihr die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Denn nun nehmt euch 12 Männer aus dem Stamm Israel, je einen Mann für jeden Stamm. Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordans stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und dann geht das restliche Kapitel so weiter, das wird genau wiederholt nochmal, dass sie genau das machen, was hier geschrieben ist. Und das Wunder passiert, dass in dem Augenblick, wo die Priester das Wasser betreten mit der Bundeslade, der Jordan aufhört zu fließen und Israel trockenen Fußes in das verheißene Land hineinziehen darf. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber der Fokus der Geschichte ist immer wieder um die Bundeslade. Es geht die ganze Zeit immer neben die Bundeslade, hebt die Bundeslade auf, die Bundeslade soll vorhergehen, die Bundeslade soll vorangehen, ihr sollt euch aber nicht nähern, denn die Bundeslade, die Bundeslade, die Bundeslade. Das heißt, der Fokus ist auf der Bundeslade, Israels heiligstes, sakrales Eigentum. Aus Akazienholz gefertigt, dann mit Gold sozusagen überzogen. Innen drinnen, wie so eine Art Kiste ist das, und die Forscher heute denken, es ist wie so eine Art Schemel, wie so eine Art Fußstuhl geformt ist, um zu symbolisieren, dass es der Schemel, der Fußstuhl von Gottes Herrschaft ist, der auf einem Thron sitzt und seine Füße sozusagen mit der Bundeslade den Boden berühren. Jedenfalls da drin in der Bundeslade ist das Manna zur Erinnerung an Gottes treue Versorgung die letzten 40 Jahre. Aarons Stab und die 10 Gebote, also die zentralen Gebote des Bundesschlusses, das Gott mit Israel eingegangen ist. Und dann gibt es oben auf die Bundeslade eine Deckplatte, auch aus Gold, wo 2 Cherubim mit ausgestreckten Händen so symbolisch die Gegenwart Gottes oder die Bundeslade beschützen. Und natürlich im Kern dessen, wenn man sich fragt, wozu ist die Bundeslade da, ist, sie repräsentiert die Gegenwart Gottes. Genau wie Mose das eben auch in der nächsten Bibelstelle, habe ich das euch mitgebracht, der Sinn erklärt wurde, wofür die Bundeslade da ist. Da wurde ihm nämlich angewiesen im 2. Buch Mose, lege den Deckplatten oben auf den Deckel und dort werde ich mir dir zu erkennen geben, von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor. Das heißt, die Bundeslade war sowohl das Symbol für die Gegenwart Gottes unter seinem Volk, als auch das Symbol des Begegnungspunktes zwischen Gott und dem Menschen. Und das Interessante an diesen, muss ich jetzt mal so ein bisschen bildlich vorstellen, was jetzt passiert ist, nachdem Josua gesagt hat, das wird losgehen und man hat die Bundeslade aufgehoben, mussten 2000 Ellen Abstand gehalten werden, das waren 800 Meter. Das heißt, wenn wir uns das so vorstellen, ist, die Priester heben die Bundeslade hoch und dann marschiert das Volk los und ganz vorne ist die Bundeslade und dann ist erstmal fast einen ganzen Kilometer nichts. Und erst dann kommt das Volk. Und das Bild ist, dass die Bundeslade, das heißt die Gegenwart Gottes, das ist eines der wichtigsten zentralen Punkte des Buches, als allererstes in das verheißene Land einzieht. Natürlich hat diese ganze Begebenheit noch andere wichtige Punkte, nämlich dass Gott jetzt mit Josua ist, wie er mit Mose ist. Dieser Vergleich, sozusagen das Schilfmeer wurde geteilt, jetzt wird der Jordan geteilt. Natürlich ist einer der großen Momente der Geschichte, es ist Gott, der den Israeliten das Land gibt. Das holen sie sich nicht irgendwie selber, sondern er ist derjenige, der als Kriegsherr vorangeht. Aber einer der großen Punkte, die das Buch Josua auch machen will, ist, Gott geht als allererstes ins Heilige Land. Er ist schon längst da, wenn die Israeliten das Land begegnen. Er ist der eigentliche Eigentümer, er ist der eigentliche Herr, der vorangeht und er heißt sein eigenes Volk willkommen, was nach ihm in das Land geht und in das Land einzieht. In dem Augenblick, wo die Bundeslade losgeht, hört das die Führung Israels mit der Feuersäule und die Feuersäule bei Nacht und der Wolke der Herrlichkeit bei Tag auf. Das hatten die Israeliten als sozusagen Punkt der Gegenwart Gottes bis hierher. Und ab diesem Augenblick konzentriert sich die Gegenwart Gottes auf der Bundeslade und sie führt jetzt das Volk in das Land. Das heißt, wir sehen auch hier im Buch Mose, das Wichtigste am Land ist die Gegenwart Gottes. Der Grund, warum man ins Land geht, der Grund, warum die Israeliten dahergehen, ist nicht unbedingt, dass sie sagen können, Mensch, endlich haben wir unseren eigenen Garten, können wir unser eigenes Häuschen bauen. Das heißt alles, das gehört alles mit dazu. Der eigentliche und ursprüngliche Grund, warum es ins Land geht, ist, weil Gott da ist. Und weil alles sich im Land später um Gott und ihm dienen drehen wird. Das heißt, in dem Augenblick, wo Gott nicht mehr am Land ist, wo Gott nicht mehr am Land angebetet wird, wo Gott im Land nicht mehr geehrt, geachtet und geliebt wird, verliert auch das Land seinen Sinn. Das Wichtigste an dieser Stelle ist, Gott geht voran und er ist der Erste. Und er lädt sein Volk dazu sein, da zu sein, wo er wohnt. So, dass die Gegenwart Gottes die zentrale Hoffnung des Volkes ist, und das wird damit durch die Stelle auch ausgedrückt, das Wichtigste ist die Gegenwart Gottes, ist ja kein neuer Gedanke. Also ist ja nicht so, dass wir endlich bis zum Buch Josua warten müssen und 5 Bücher Mose überlesen haben und endlich der Gedanke kommt, dass die Gegenwart Gottes das Wichtigste im Leben des Menschen ist. Sondern die Idee der Gegenwart Gottes, die verloren gegangen ist und jetzt wieder hergestellt wird, durchzieht sich ja als wahrscheinlich eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigsten theologischen These, das ganze Alte und das Neue Testament. Sondern es geht ja eigentlich schon damit los, mit dem Garten Eden, dass der Garten Eden dieser Ort war, ich zeige euch gleich warum, der sich primär darin ausgezeichnet hat, dass Gott darin gewohnt hat und der Mensch geschaffen wurde. Wir können es gar nicht anders, es ist unsere DNA, wir werden auch nie anders glücklich werden, wenn wir die Gegenwart Gottes genießen und in der Gegenwart Gottes die Herrlichkeit Gottes genießen. Das heißt, ein Löwe ist dazu gemacht, durch die Prärie zu pirschen. Ja? Der hat so eine, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Löwen irgendwo so gesehen habt, der hat so einen riesigen Pranken, der hat hier hinten, ich weiß gar nicht, wie man das beim Löwen nennt, ja? Also das hier, ne? Das sind Riesenteile, damit der springen kann, damit er durch die Prärie sausen kann, damit sich der Staub aufwirbelt. Ja? Und ich bin mir sicher, der Löwe fühlt sich glücklich, ja, weil der schläft sowieso die meisten des Tages, wenn der endlich aufwachen kann und mal so einen richtigen Sprint durch die Prärie machen kann. Natürlich überlebt der Löwe auch einige Zeit, wenn du den in so einen Zoo einsperrst, in so 2x3 Meter Käfig. Aber habt ihr schon mal diese bedauernswerte Kreatur gesehen, die da ständig im Kreis rumläuft, auf den, was weiß ich, 5 Quadratmetern, die sie hat? Daran sieht man, dass der Löwe, der läuft auch nicht mal hin und her, der wechselt seine Route nicht mehr, der läuft immer nur noch im Kreis. Und die Tierpsychologen haben gesagt, das ist Anzeichen dafür, der hat einen Knall, der ist schon durchgeknallt. Ja? Die Gefangenschaft hat den kaputt gemacht. Da ist schon sowas kaputt gegangen bei dem armen Löwen in seinem Käfig, der ist durchgedreht. Der dreht immer nur noch seine Runden. Der Löwe ist dazu da, in Freiheit zu leben und die Freiheit zu genießen. Und der Mensch ist dazu gemacht, der kann gar nicht anders, um die Gegenwart Gottes zu genießen. Klar, überlebt er. Überleben, so ein bisschen existieren, funktioniert. Aber so richtig leben, wofür wir eigentlich gemacht sind, sind wir für die Gegenwart Gottes. J.R.R. Tolkien, das ist der Autor von Herr der Ringe. Ich wollte gerade Narnia sagen, aber ich bin immer, wenn ich so zitiere, ja eigentlich Narnia. Ja? Von Herr der Ringe hat Folgendes gesagt. Wir alle haben Sehnsucht nach Eden. Unsere ganze Natur ist durchdrungen mit einem Gefühl des Exils. Das heißt, Tolkien hat gesagt, wir sind als Menschen gemacht für die Gegenwart Gottes. Und uns hier fehlt die Gegenwart Gottes. Und deshalb fühlen wir uns ständig, wir sind nicht zu Hause. Wir haben immer dieses Gefühl, wir müssen woanders hin. immer dieses Gefühl, das kann doch nicht alles sein. Es ist in uns so eine gewisse Ruhelosigkeit, so eine gewisse Rastlosigkeit. Im übertragenen Sinne laufen wir die ganze Zeit wie der Löwe im Kreis, weil wir etwas suchen. Wir suchen etwas anderes. Wir suchen etwas, was verloren gegangen ist. Wir suchen etwas, wofür wir aber eigentlich geboren sind, um es zu genießen. Es ist Teil unserer Existenz, nämlich die wunderbare Gegenwart Gottes. Und warum Tolkien es das sagt, wir haben Sehnsucht nach Eden, ist, weil er weiß, worum es in Eden eigentlich ging. Der Garten Eden war, wenn man sich nämlich die Beschreibung in 1. Mose 1 bis 3 anguckt, ein Tempelgarten. Also das war kein so ein Gemüsegarten. Adam und Eva sollten da keine Kartoffeln anbauen, sondern der Garten Eden wird beschrieben auf eine Art und Weise, wie man damals das in der Antike hatte, wo, wenn du einen großen Tempel hattest, der Tempel war nicht nur das schöne Gebäude, sondern da war ein Garten drumherum. Und das hat man gemacht, um zu symbolisieren, dass natürlich, wenn du durch einen Garten gehst, ich weiß nicht, wer euch daran erinnern kann, der Garten ist irgendwie schön und du sollst sozusagen dieses Gefühl haben, du gehst da so lang und du denkst so, oh, eine Augenweide, die Rose, ja. Und dann läufst du da lang und denkst so, und riecht das so gut. Ja, der Garten hat irgendetwas. Garten macht etwas mit uns. Und diese Idee, dass man Gärten gepflanzt hat, um Tempel herum war die Idee, dass man kommunizieren wollte, dass der Gott, der da wohnt, genauso angenehm ist, wie der Garten, durch den man geht. Ich glaube, ich habe euch das Beispiel schon mal gezeigt, aber das war sehr eindrucksvoll. Wir waren damals in der Griechenlandreise in Olympia. Vielleicht können wir die Bilder mal so zeigen. Und da gibt es einen riesengroßen Zeus-Tempel, die ursprünglichen Steine alle ein bisschen zusammengefallen. Moment. Und, also, ja, jetzt das nächste Bild. Und dann gibt es in Olympia einen sogenannten heiligen Bezirk, also eine Mauer, da sieht man nur noch so die Reste da unten, die das Profane vom Heiligen getrennt haben. Und innerhalb des heiligen Bezirkes steht unter anderem der Zeus-Tempel. Da können wir das nächste Bild mal angucken. Und da sieht man so auf der rechten Seite diese großen Steine von diesem Zeus-Tempel und da stehen überall diese Bäume rum. Und dann hat einer der Studenten unserer archäologischen Führerin gefragt, warum stehen denn hier diese blöden Bäume rum? Die kann man doch mal fällen, weil die versperren die Sicht auf den Zeus-Tempel oder auf die Übrigbleibsel des Zeus-Tempels. Und da ist die bald aus den Latschen gekippt und hat gesagt, nein, das haben die Archäologen extra so gemacht. Die haben vor wie viel, was weiß ich, einigen Jahrzehnten die Bäume extra wieder dahin gepflanzt. Aber nicht, damit man den Blick auf den Zeus-Tempel verhindert, sondern weil damals, als man den Zeus-Tempel gebaut hat, diese Bäume auch da standen. Weil man einen Garten symbolisieren wollte. Weil man nicht einfach nur so eine Betonfläche haben wollte, wo dann so ein Tempel steht, sondern man wollte dieses Gefühl haben, wenn du da hingehst, hast du dieses Gefühl, oh, hier ist es schön, hier will ich bleiben. Und dieser schöne Schatten und wie die Vögel zwitschern und das duftet. Das wollte man kommunizieren und das ist auch das Symbol des Garten Edens. Und dann gibt es ganz viele Sachen, wo man so ein bisschen beschreiben kann, woran man das sieht, dass der Garten Eden sozusagen ein Tempelgarten war. Unter anderem wird ja später die Stiftshütte gebaut und der Tempel an sich, wo Gott wohnt, und der Eingang ist immer von Osten her. Auch der Eingang zum Garten Eden war von Osten und ist gegen Osten ausgerichtet. Und dann wird zum Beispiel im Garten Eden, wird ja sozusagen dieses Leben, was da ist, beschrieben durch jede Art von Bäumen, die aus dem Boden hervorsprossen. Und dann, wenn du dir Salomos Tempel anguckst, als Salomo den Tempel baut, verziert er seinen Tempel, den Inneren des Tempels, mit Motiven derselben Bäume und derselben Pflanzen, wie wir sie aus der Beschreibung des Garten Edens haben. Und dann gibt es viele andere Sachen und unter anderem auch die Beschreibung von Adam und Eva, was sie für eine Aufgabe hatten im Garten. Sie sollten nämlich gemäß 1. Mose 2, Vers 15 den Garten bearbeiten und bewahren. Und diese beiden Worte bedeuten nicht, dass sie da umgraben sollten, sondern diese beiden Worte kommen später immer wieder exklusiv im priesterlichen Kontext. Das heißt, wenn die Priester, die Leviten etwas die im Tempel dienen sollten, werden ganz oft diese Worte bezeichnet, ihr sollt meine Gebote bewahren oder ihr sollt die Stiftshütte bewahren, etc. etc. So, das heißt, Adam und Eva waren eigentlich so in Anführungsstrichen die ersten Priester, die im Tempelgarten die Aufgabe hatten, die Gegenwart Gottes zu genießen und die Gegenwart Gottes oder diesen Ort, wo man die Gegenwart Gottes genießt, zu beschützen, zu bewahren. Leider haben sie genau das Gegenteil gemacht. Sie haben die Schlange eingeladen an diesen Ort, wurden aus diesem Ort vertrieben, wurden hinausgeworfen. Und Gott setzt in 1. Mose Kapitel 3 einen Engel am Eingang, sozusagen am Eingang des Garten Edens, der von nun an den Garten Eden bewahren soll. Dasselbe Wort. Das heißt, das, was die Menschen nicht gemacht haben, nämlich den Ort zu bewahren, zu erhalten, dass sie mit Gott in Verbindung treten können, sie wurden selbst da rausgeschmissen und nun muss dieser Ort vor ihnen bewahrt werden. Weil inzwischen der Mensch so böse ist und so böse geworden ist, dass er diesen Ort ruiniert, dass er ihn kaputt macht und dass diese Möglichkeit, Gott und seine Gegenwart zu begegnen, nicht mehr möglich ist. Naja, danach, und jetzt kürze ich vielleicht ein bisschen ab, der Rest der Geschichte, auch der Rest der Geschichte mit Abraham, dreht sich immer wieder um die Frage, ist die Gegenwart Gottes vollständig verloren gegangen? Und als Gott zum ersten Mal zu Abraham sozusagen kommt und sagt, ich werde dich in ein Land führen, weil wo du noch nicht warst, was du noch nicht kennst, weiß Abraham sofort, was Gott meint. Er weiß, Gott führt ihn nicht nur in ein Land, wo er endlich wo Platz für seine Schafe hat, sondern er weiß, Gott verspricht ihm die Wiederherstellung des ursprünglichen Landes, des ursprünglichen Edens. Und deshalb, wenn man so ein bisschen die Reiseroute von Abraham hinterhergeht, ab 1. Mose 12, sieht man, ich habe es euch mit ein paar Bibelstellen mitgebracht, wo immer Abraham hingeht, wo immer er sein Zelt aufschlägt, baute er einen Altar oder er betete an. Das heißt, was Abraham macht, ist, in einem kleinen Maße übernimmt er wieder diese Funktion, die eigentlich bei Adam verloren gegangen ist. Er versteht sich als ein Anbeter Gottes, der durch Altäre Gott wieder näher kommt in seinem Land. Und dann sind wir genau wieder bei derselben Botschaft, wie wir bei Josua wieder sehen. Die Funktion des Landes, die eigentliche Funktion des Landes, war Gott zu begegnen. War sozusagen eine Vorausschau zu haben auf das, wo man sozusagen einen Ort zu haben, wo Gott wohnt und wo man Kontakt mit ihm auftreten kann. Und diese Idee durchzieht sich natürlich durch das ganze Alte Testament, durch den Bau des Tempels, durch die Erhaltung des Tempels, Zerstörung des Tempels, Wiederaufbau des Tempels. Es geht immer um die Frage, was ist mit der Gegenwart Gottes? Und dann, abgekürzt zu unserem eigenen Punkt, kommt Jesus Christus. Der Höhepunkt der Geschichte, Gott wird selbst Mensch, und bringt in Jesus Christus die Gegenwart Gottes wieder zurück zu uns. Das, was alles Vorausschau war, das, was vorher Symbol war, ich wohne in der Bundeslade, ich wohne in einem Tempel, wird jetzt endlich manifestiert. Und das, was für immer verloren, oder so scheinbar für immer verloren gegangen war, die Gegenwart Gottes, besucht uns jetzt wieder in Jesus Christus. Und da könnte man viele Bibelstellen nennen, habe euch nur zwei mitgebracht, Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch, das Wort eine Umschreibung für Jesus Christus, seine ewige Existenz. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und Johannes benutzt hier diesen ganz interessantes Wort. Er sagt, das Wort zeltete unter uns. Also der erste Royal Ranger, Jesus Christus. Ja? So, der erste Zelter. Ja, die Idee kommt von Jesus, ja, aber natürlich ging es nicht um die Royal Ranger, sondern warum benutzt Johannes dieses Wort, dass das Wort unter uns wohnte, zeltete? Weil das Wort Zelt natürlich an die Stiftshütte zurück erinnert und die Assoziation gemacht hat dafür, wofür die Stiftshütte ein Symbol war, nämlich die Gegenwart Gottes, das finden wir jetzt in Jesus Christus. Das heißt, man könnte das so ein bisschen so übersetzen, ist natürlich kein deutsches Wort, das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und es stiftshüttete unter uns. Um diese Pointe hervorzubringen, die Gegenwart Gottes ist wieder da und sie ist in Jesus Christus zu finden. Und Jesus sehen wir, bei Jesus selber sehen wir, zum Beispiel in Johannes 2, Vers 19, dass er zu den Juden spricht und sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Und wenn wir uns jetzt mal so angucken, da gibt es sozusagen diese Diskussion darüber, zerstört diesen Tempel, in 3 Tagen werde ich den Tempel wieder aufbauen, aber er sprach vom Tempel seines eigenen Leibes. Da hat Jesus doch nicht irgendwie, was ist die Verbindung zwischen Tempel und seinem eigenen Leib? Die ist ja nicht einfach nur so willkürlich gewählt. Nicht einfach so, ach übrigens, fällt mir ein, ihr werdet mich ja auch kaputt machen, irgendwie so. Die Idee ist natürlich, ihr redet von dem Tempel da drüben, Symbol für die Gegenwart Gottes. Ich rede aber von dem eigentlichen Tempel, wo Gott wirklich wohnt und euch auf eine Art und Weise begegnet, wie ihr sie noch nie erlebt habt. Mein eigener Körper. Ich bin es. Ich bin der Tempel Gottes. Und Gott wohnt in mir auf eine Art und Weise, worauf die ganze alttestamentliche Geschichte hingearbeitet hat. Das heißt, durch Jesus Christus kommen wir zu Hause an. Nicht nur, weil er die Brücke zum Vater ist. Wir schätzen Christus. Das ist einer große Punkt und einer der wichtigsten Punkte, warum wir an die Göttlichkeit von Jesus Christus glauben. Und warum wir sie nicht aufgeben, weil Jesus Christus eben nicht nur die Brücke zu Gott, dem Vater, zurück ist, sondern er selbst ist unsere Hoffnung. Er selbst ist die Gegenwart Gottes. In ihm selber genießen wir, was wir in Gott genießen. Wenn er nicht Gott wäre, ist er einfach nur so ein kleiner Mini-Mittler oder so, vielleicht der uns irgendwie so auf den Weg weist oder sonst irgendwas. Aber wir genießen ihn, wir schätzen ihn, wir glauben ihm, wir vertrauen ihm, weil er unsere Zukunft ist, weil er das ist, wonach unser Herz sich sehnt, weil er selbst die Gegenwart Gottes ist. Wie leben wir jetzt 2025 mit diesem Fokus? Und dieser ganze Sinn der langen Vorrede war folgende Idee. Wenn sich im Alten Testament alles um die Gegenwart Gottes dreht, und der Höhepunkt der Geschichte ist, die Gegenwart Gottes ist wieder da. Das sollten wir nicht unser Leben ausrichten, in der Gegenwart Gottes zu leben, sie zu erfahren, Hunger danach zu haben. Und deshalb drei Punkte 2025. Erstens, wir sind, und das ist eine tolle Nachricht, gemeinschaftlich Gottes Tempel. Er ist da, er wohnt unter uns, egal ob wir es spüren oder ob wir es nicht spüren. Also grundsätzlich ist es ja so oder so da, die Gegenwart Gottes, also Gott in der Fülle seiner Eigenschaft, ist sowieso überall an jedem Punkt des Universums. Aber dass die Gegenwart Gottes, dass wir sein Tempel sind, bedeutet, dass Gott mit leuchtendem Angesicht seinen Ruheplatz, seinen Ort, wo er sich auch wohlfühlt, in uns gefunden hat. Und das ist real, in jedem Moment unseres Lebens. Gott hat es gefallen. Er wohnt mit seinem leuchtenden Angesicht. Er wohnt mit seinem Lachen in uns als Gemeinde. An den Tagen, wo ich im Lobpreis stehe und ihn spüre. Und an den Tagen, wo ich, keine Ahnung, Nachpredigt-Blues habe. Und denke, der Herr hat mich verlassen. Ja, gibt's ihn überhaupt? Habe ich mir das eingebildet? Ja, sollte ich zum Psychiater gehen? Vollkommen egal, ob wir es spüren oder nicht. Vollkommen egal, ob himmelhoch jauchzend oder ganz tief betrübt, die Tatsache ändert sich nicht. Gott wohnt mit seiner Freude, mit seiner angenehmen Gegenwart in unserer Mitte. Völlig egal, ob gerade unser Herz dazu sagt, ja, ich spüre dich, du bist da, oder ob es sagt, habe keine Ahnung. Die Realität ist da, so oder so. Zweitens, obwohl Gott immer da ist, können wir die Gegenwart Gottes spüren, intensiver erleben. Und das war auch das Ansinnen des Paulus. Es ist nicht etwa nur so für Supercharismatiker, die irgendwo nirgendwo anders ihre Freude finden und sagen, ja gut, da haben wir eben die Gegenwart Gottes. Es war das Ansinnen der Apostel, das Ausstrecken, diese Sehnsucht, was wir hier in der Gemeinde haben, wo wir sagen, wir wollen die Gegenwart Gottes erleben, ist biblisch, sie ist neutestamentlich. Paulus betet das für die Gemeinde und er sagt zum Beispiel in 2. Korinther 13, Vers 13, das sind alles Aspekte von der Gegenwart Gottes. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und was er damit ausdrückt, ist nicht so, ach, ich hoffe, ihr erinnert euch, dass Gott gnädig, lieb und ist oder so, sondern dieses Wort Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist der Schlüssel, um zu erkennen, hier geht es um eine echte Interaktion. Gott will, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, dass da sozusagen ein Miteinander ist, ein Spüren, ein Leben. Die Liebe von Gott, dem Vater, soll nicht einfach nur ein theologisches Konzept sein, sondern sie soll etwas sein, was in unsere Herzen berührt, wo wir sagen, ich weiß, dass Gott mich liebt, ich spüre ihn. Oh, seine Gnade ist so kostbar. Es ist etwas, was wir haben können. Und drittens, und wenn wir es nicht haben, müssen wir oder dürfen wir, und diese Balance will ich euch so ein bisschen mitgeben, dennoch zufrieden sein in diesem Leben, weil dieses Leben durch eine eigenartige Kombination geprägt ist als Christ. Wir leben in diesem Leben trotzdem immer noch ohne die Gegenwart Gottes. Und Paulus beschreibt das einfach in dem Brief vorher, in dem er sagt, wir sind nun guten Mutes und wissen, dass wenn wir einheimisch sind, also solange wir hier in diesem Körper zu Hause sind, sind wir vom Herrn ausheimisch. Also nicht bei Gott, nicht in seiner Gegenwart. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und diese Balance als Christ, die müssen wir irgendwie bewahren. Eine Sehnsucht danach haben, Gott zu erfahren, seine Gegenwart zu spüren und wenn sie nicht da ist, zu sagen, 2. Korinther Kapitel 5, ist es trotzdem normal? Ich lebe eben nicht schon in der manifestierten Gegenwart Gottes, sondern ich bin noch nicht zu Hause, ich bin noch nicht angekommen, ich lebe im Glauben, dass Gott da ist, auch wenn ich ihn nicht spüre. Und ich glaube, so diese Balance, Christen neigen dazu, von beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Auf der einen Seite gibt es so Christen, das ist nur rein intellektuell. Ich war auch in den Gemeinden, da ist gar keine Idee dahinter. Das ist sogar als gefährlich gebrandmarkt, wenn man Emotionen zeigt. Und man hat sich damit zufrieden gegeben, rein intellektuell alles richtig zu wissen. Und auf der anderen Seite gibt es die großen Erweckungszentren, wo man für, keine Ahnung, Monate und Jahre hinpilgert und man eingeimpft wird. Du kannst die Wunder täglich erleben, du kannst ganz toll täglich, keine Ahnung, immer Gegenwart Gottes, früh aufstehen, schon Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Halleluja, Gloria. Und dann kommen die Leute zurück in völlig gesunde und normale Gemeinden und sind super enttäuscht, weil sie das nicht an täglicher Basis erleben. Weil die Balance nicht gegeben ist, weil beides da sein sollte. Eine Sehnsucht, ein Hunger nach der Gegenwart Gottes und gleichzeitig aber auch diese Bewusstsein, wenn es nicht ist, hat Gott gesagt, wir sind ausheimisch von ihm. Wir leben durch Glauben und nicht durch Sehen. Wie können wir, und damit will ich heute Schluss machen, die Gegenwart Gottes, man kann die nicht erzwingen, man kann die nicht fördern, aber man kann sozusagen so das Holz hinlegen und sagen, Gott zünde es an. Was sind so drei Punkte, wo ich denke, die wichtig für uns sind, die Gegenwart Gottes fördern? Das erste ist unser Fokus als Gemeinde auf das echte, klare und unverfälschte Evangelium. Die Gegenwart Gottes ist da zu finden, wo Jesus Christus, so wie er wirklich ist, erkannt, geliebt und gefolgt wird. Ja, Jesus hat von unseren Ansichten manchmal seine Ecken und Kanten. Und er geht Wege, die wir manchmal nicht gehen wollen. Aber in dem Augenblick, wo wir es uns gemütlich einrichten wollen und sagen, gefällt mir nicht, ich bastle am Glauben rum, verlieren wir immer. Immer. Es hat noch nie in der Kirchengeschichte eine Bewegung gegeben, die näher mit Gott gegangen ist, was sie gesagt hat, an der Vertrauenswürdigkeit der Schrift, an dem wir Jesus Christus ist und seinen ethischen Anforderungen, machen wir ein paar Kompromisse. Es waren immer Sackgassen. Nummer zwei. Ich glaube, und das wünsche ich mir so ein bisschen, dass wir als Gemeinde ein bisschen aktiver danach suchen, die Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten durch unseren Alltag, durch unsere evangelistischen Bemühungen. Weil Jesus versprochen hat, dass er auf eine besondere Art und Weise unter uns ist, wenn wir das tun. Jeder von uns kennt Matthäus 28, Vers 19 und 20. Geht hin, macht zu Jüngern alle Nationen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Und ich werde mit euch sein, bis ans Ende aller Tage. Und was haben wir gemacht? Wir haben unsere Theologenschere genommen und haben das, was eigentlich zusammengehört, geh raus und mach Leuten zu Jüngern und ich werde mit dir teilen, durchgeschnitten und haben gesagt, das eine ist für den einen Tag als Andacht und das andere für den anderen Tag. Und dann kommen wir, das eine wollen wir gerne so ein bisschen weglassen, weil es unbequem ist, und wir gehen lieber zu dem zweiten. Ach Jesus, du bist mit mir alle Tage meines Lebens. Ist geknüpft an. Jesus sagt ja nicht, Macht zu Jüngern alle Nationen. Ach, und übrigens, da war noch was anderes. Ich bin mit euch. Sondern geht hin, bringt die Botschaft und das Volk. Und wenn ihr das macht, währenddessen ihr geht, werde ich auf eine besondere Art und Weise mit euch sein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber immer so, wenn du also bei meinem eigenen Glaubensleben, das geht so manchmal, ich habe auch so diese, ich habe diese Momente auch als Christ, wo ich so, keine Ahnung, da bin ich so lahm, unaufgeregt, keine Ahnung, gelangweilt und ich gehe so dusselig durchs Leben, ja, und denke mir so, naja, geht das mit Jesus und so, ja. Und dann denke ich mir, ja, oh Gott, ja, so dieser Jona, war da wirklich in dem großen Fisch drin, ja. Und dann plötzlich ergibt sich so, Gott macht das immer auf eine wunderbare Art und Weise, die Gelegenheit, dass mir gegenüber irgendwo in der Straßenbahn oder im Zug irgendjemand sitzt, ja. Und dann kommen wir auf Gespräch und dann öffnet sich so dieser goldene Moment, diese Tür, was von Jesus zu erzählen. Und wenn es klappt, ja, und ich die Tür aufmache und sage, ach übrigens, ja, ich kenne Jesus, ich habe ihn kennengelernt und ich erzähle etwas, ich gehe nie so gelangweilt aus dem Gespräch raus wie vorher. Sondern plötzlich wird das, was ich eigentlich innerlich weiß und wo ich gesagt habe, das glaube ich, das kriegt eine neue Lebendigkeit. Und ich gehe von dem Gespräch weg und denke so, Jesus, du lebst, du lebst, du lebst, ja. Und das ist Matthäus 28, ja. Jesus ist mit uns auf eine besondere Art und Weise, wenn wir uns danach ausstrecken, ihn zu verkündigen. Und drittens und der letzte Punkt ist Ausüben der Geistesgaben. Die Geistesgaben haben eine interessante Funktion. Sie vermitteln uns auf eine besondere und kostbare Art und Weise die Gegenwart Gottes. Und unter anderem, könnte man auch viele Sachen erzählen, unter anderem sieht man in 1. Korinther 14, Vers 24, wo Paulus sagt, prophezeit unter euch. Ja? So betet, dass ihr ein Wort von Gott kriegt. Weil wenn ihr das macht, was passiert ist, ein Ungläubiger oder ein Unkundiger kommt rein, sein eigenes Herz wird überführt und der sagt plötzlich, wow, Gott ist unter euch. Er ist in eurer Mitte. Und die Kombination existiert natürlich aus beiden Sachen. Die Kombination, das ist auf der einen Seite, weil der natürlich Dinge hört, wo er sagt, woher weißt du das? Das sind meine eigenen Geheimnisse. Und auf der anderen Seite, weil ein prophetisches Wort eine eigenartige Kraft mit sich bringt, es ist ein Wort, was gekoppelt ist an dem Wirken Gottes. Und wenn wir ein prophetisches Wort bekommen, was von Gott ist, es ist nicht einfach nur so, wow, woher weißt du das? Sondern mit dem Wort kommt so eine Art, wow, das war aber mehr als nur, keine Ahnung, du hast da rumgetrickst und meine Briefe gelesen oder meine E-Mail gehackt oder so. Das ist so, da ist was Besonderes in der Gegenwart Gottes, weil Gott gesagt hat, ich benutze das, die Geistesgaben und insbesondere die prophetische Rede untereinander, um meine Gegenwart Gott unter euch kundzutun. Halleluja und Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.